verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle. Am 7.7.2011 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag und mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Wir, das ist eine Gruppe aus dem Esperanto-Verein Neubrandenburg und wir beginnen mit unserer Erkennungsmelodie. Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Im Studio sind Werner Pfennig, Stefan Wolfgruber und Werner Levin vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Heute unsere Sendung quer durch das Esperanto-Land, wie jeden ersten Donnerstag im Monat. Und da werden wir die verschiedensten Informationen aus allen möglichen Unterlagen und Ecken der Welt, vor allem natürlich aus Deutschland, bringen. Werner, zu Anfang frage ich dich wie immer, was macht unser Esperanto-Verein Neubrandenburg?
Da gibt es, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Information für den Juni diesen Jahres. Da hatten wir unser Vereinstreffen in Prenzlau. Das ist zwar drüben im Preußischen, aber früher gehörte mal das zu unserem Einzugsbereich des Esperanto-Vereins. Und einmal im Jahr machen wir unser Vereinstreffen dann in Prenzlau. Das war vor etwa einem Monat. Da haben wir ein sogenanntes deutsch-polnisches Treffen gemacht, denn unsere polnischen Nachbarn sind ja dort sehr nahe, aus Stettin. Und wir haben uns an zwei Orten in Prenzlau getroffen. Da gab es einen Vortrag von Frau Dr. Maria Jaskowska aus Stettin. Sie war im vergangenen Jahr im Erdbebengebiet in Haiti. Das ist auf der Insel Española, die westliche Seite, und hat dort ausgeholfen. Sie hat dort Bilder gezeigt, also Standfotos über ihren Einsatz in einem Hospital. Das war sehr berührend, mit den Kindern und mit den Verletzten, und den ganze Elend hat sie dort also miterlebt. Aber auch die sozialen, wie soll ich das sagen, das soziale Gefüge, das ist also nicht so, dass Ausländer dort mit offenen Armen überall empfangen werden. Die Haitier sind den Weißen besonders sehr misstrauisch gegenüber. Und da sagte sie auch, dass das gar nicht so einfach war. Sie wollten also nicht gehorchen. Nicht? Wenn sie also als Ärztin dann den Schwestern Anweisungen gab, das war nicht so einfach. Aber zum Schluss hat alles gut funktioniert. Die Menschen haben also schnell gesehen, dass das wirkliche Helfer waren. Übrigens alles auf eigene Kosten. Dann sind wir, gab es noch einen Vortrag über Prenzlau. Und einige Informationen. Wir machen nämlich eine Sammlung derzeit für ein Esperanto-Ehepaar aus Königsberg in Russland, Kaliningrad. Die sind also Berufsesperantisten. Sie geben eine Zeitschrift heraus, sind im Radio Königsberg tätig. Sie verlegen Bücher, lassen sie übersetzen, alte russische Literatur, moderne Esperanto-Literatur. Also in jedem Jahr sind etliche Titel auf dem Marsch, die sie dort produziert haben. Aber durch eine sehr schwere Erkrankung, und das ist ja ihr Beruf gewesen, sie haben also keine weitere soziale Sicherung, und sie mussten dann auch ins russische Hauptgebiet zurück, nach Moskau, wegen einer schweren Operation. Na, jedenfalls sammeln wir für dieses Ehepaar. Und das haben wir auch erklärt, warum wir das machen, weil wir das sehr selten machen. Aber in diesem Falle machen wir das, und wenn die Hörer, die uns heute hören oder über Internet abfragen, wir sind also gerne bereit, dann zu sagen, wie man an uns Spenden für dieses Ehepaar einsenden kann. Die haben es wirklich verdient und sind in einer ganz schlimmen Situation. Ja, das war also dann das zweite Thema in Prenzlau. Dann sind wir zu dieser Ökostation gefahren. Die wurde mit Mitteln der EU gegründet. Und zwar wird dort vorgestellt ökologische Landwirtschaft, ökologischer Gartenbau und ökologisches Bauen. Zum Beispiel Häuser aus Stroh. Ich habe sowas noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber die stehen dort und sehen recht vertrauenserweckend aus. Das war also sehr, sehr interessant. Aber die Unterhaltung dieser Anlage von, ich weiß nicht, wie viel Hektar das sind, 20 Hektar vielleicht, die wird von Freiwilligen gemacht zum Teil oder von Arbeitslosen, die für eine Zeit dort den Auftrag haben. Das haben wir uns also dort angesehen, auch mit Tieren, verschiedenste Tieren, die dort gehalten werden. Und dann gab es auch einen Kaffeeklatsch. Eingeführt wurde dann in diese Ökostation durch eine Mitarbeiterin. Das wurde dann auch ins Esperanto übertragen. Und soweit es möglich war, haben wir auch dann in kleinen Gruppen übersetzt, welche Sachen da zu sehen sind. Es gab sehr viele Tafeln, was uns sehr gefiel. Da kann man die Prenzlauer nur loben. Sie waren für die Ausländer in Polnisch, weil ja zu 99% die Ausländer aus Polen kommen. Also in Polnisch und in Deutsch. Das ist für die Deutschen eine ungeheure Leistung, denn sie sprechen sonst immer Englisch, wenn sie mit Ausländern zu tun haben. Sie sprechen auch dann Englisch, wenn die Ausländer Englisch gar nicht verstehen. Und um Deutsch zu bitten, dann wird trotzdem Englisch gesprochen, aber die in Prenzlau, die haben das ganz toll gemacht. Ja, Werner, das war die Geschichte Vereinstreffen in Prenzlau mit unseren polnischen Gästen.
Ja. Kannst du vielleicht gleich noch auf unsere künftige kurzfristige Veranstaltung hinweisen?
Ja, das habe ich sehr gut vorbereitet.
Ja, oder bitte sagst du etwas länger.
Das dauert ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik mit Reinhard May. Wir hatten ja den Titel ausgewählt, Nummer 2, Über den Wolken.
Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleierstaub der Regen. Bis sie abhebt und sie schlägt. Der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwinden. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Ja, liebe Hörer und Hörer, der Esperanto-Verein feiert in diesem Jahre sein 40. Bestehen. 1971, im Frühjahr, Sommer, da wurden wir gegründet oder haben uns gegründet, hier im HKB. Und wir waren übrigens der letzte Bezirk, der letzte Verein hier im Nordosten, der sich hat etablieren können. Denn das war gar nicht so einfach, Esperanto nach über 30 Jahren Verbot wieder zu installieren, zumal es in Neubrandenburg unseres Wissens keine Kontinuität in der Esperanto-Bewegung gegeben hat. Denn wir hatten keine älteren Freunde, die uns noch erzählt haben, wie man Esperanto spricht, wie man eine Gruppe organisiert, wie man Kurse macht, wie man ein Informationsblatt redigiert und so weiter. Da fingen wir also ganz junge Leute damals ganz neu und ganz frisch an. Aber wir waren schon eine recht agile Truppe, die auch schon dieser Zeit vor 40 Jahren fließend Esperanto sprach. Ja, wir werden uns also treffen und da lade ich alle Freunde ein aus Neubrandenburg und Umgebung, soweit unser Radio zu hören ist, Sonnabend, den 16. Juli um 11 Uhr beginnen wir unser Treffen mit einer Esperanto-Eiche im Europapark. Das ist gegenüber dieser großen neuen Kaufhalle, wie heißt das, Kaufland. Und da muss man über die B104 und da ist der Europapark. Leider ein bisschen zerzaust. Der wird im Moment nicht so gepflegt, wie wir uns das wünschen. Aber dort haben wir unsere Esperanto-Eiche. Und da beginnen wir um 11 Uhr mit dem Treffen. Wir haben diese Eiche vor 7 Jahren gepflanzt. Aus Anlass des 81. Deutschen Esperanto-Kongresses hier in Neubrandenburg. Es waren polnische Freunde dabei und die damalige Stadtpräsidentin Frau Dolores Brunzendorf von den Linken. Sie hat auch uns das vermittelt, dieses Geld vermittelt und auch die Möglichkeit, diesen Baum dort in ganz kurzer Zeit aufzustellen. Werner Lewin, der hier im Studio sitzt, und ich, wir waren dann unterwegs beim Gartenbau oder wie das heißt hier von der Stadt. Dann haben wir den, das damals, das lag ja auch so längst, der Baum, da sah ja groß aus. Und als wir ihn eingesetzt hatten, da sagten wir, das ist doch nicht unser, aber es war unser Baum. Und wächst also seit 7 Jahren, eine Eiche, die wächst also langsam. Und ja, das ist also 11 Uhr, da kommen wir zusammen zu einem Fototermin. Wir schauen uns dann dort die anderen Bäume an, der anderen Partnerbezirke oder Partnerstädte aus Russland, aus Polen, aus Frankreich und so weiter. Und dann fahren wir, so gut es geht, per Bus oder per Pkw auf den Dachselberg. Zu 12 Uhr sind wir angemeldet im Restaurant Alex. Das ist ein deutsch-russisches Ehepaar, die seit anderthalb Jahren dort eine Gaststätte unterhalten, in diesem Hochhaus zwischen diesem Netto-Kaufhalle und der anderen Kaufhalle vom Dachselberg. Dazwischen ist der Parkplatz und auch dieses Hochhaus, da kann man parken und geht dann von der Ostseite in dieses Restaurant. Und da werden wir erstmal kräftig Mittagessen, leider auf eigene Kosten. Dann gibt es einen kleinen kurzen Festvortrag über 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Dann ein Gespräch, deswegen hatte ich gesagt, laden wir alle ein, die mal mit Esperanto zu tun haben. Und wir wollen also da nicht über tiefsinnige, philosophische Dinge dort uns was anhören, sondern einfach mal unseren Gedanken, unseren Gefühlen freien Lauf lassen zum Thema Esperanto und ich. Freude und Leid mit Esperanto. Dann werden wir einige Broschüren, Bücher zeigen, in denen unser Esperanto-Verein Neubrandenburg schon verewigt ist, kann man so sagen. Was man geschrieben hat, das bleibt. Eine echte Chronik für uns haben wir leider noch nicht. Da hoffen wir, dass wir das mal hinkriegen. Und deswegen haben wir aufgerufen, es soll nichts vergessen werden. Und wir haben ja schon lange die Idee, eine richtige durchgängige Chronik unseres Vereins zu erstellen. Haben auch schon sorgfältig Material gesammelt dazu. Werner Lewin ist der Autor von ein, zwei Broschüren. Ich habe auch von einigen mitgewirkt über unseren Verein, über unsere Pressearbeit, über unsere Wochenendseminare und so weiter. Und wir bitten auch jetzt diejenigen, die mal mit Esperanto was zu tun hatten. Es waren übrigens, das ist auch eine Broschüre, die der Werner gemacht hat, über 600 verschiedene Personen haben mal Esperanto gelernt in diesen Jahren. Und vielleicht hört uns einer unter anderem und kann dann mal einen kurzen, knappen Bericht sagen, was er so für einen Grund hatte, mal Esperanto zu erlernen. Das ist also 16.07. Dann gibt es noch ein bisschen mehr. Wir werden dann alle möglichen Archivmaterialien zeigen. Unseren Hefter über die Zeitungsausschnitte, die Broschüren, sagte ich schon. Unsere Sammlung der Informationsblätter, die wir haben. Und dann gibt es einen zünftigen Kaffeeklatsch. Ja. Jetzt hören wir die Musik.
Welchen Titel bitte?
Den Titel
Nummer
4. Ulla und ich.
Er hieß Dieter Malinik und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist.
kannte das Bermuda-Dreieck, der kannte die halbe Welt. Ulla und ich waren 16 und wir waren schon mal bis Bielefeld. Woher er kam, erfuhr wohl keiner von uns beiden. Eines Nachmittags war er eben einfach da. Ein Paradiesvogel feiert in unsere Breiten. Kam er zu uns ins Eiscafé Venezia. Er ging zur Jukebox und drückte Rita Pavone. Ulla und ich starben verzaubert zu ihm hin. Ulla und ich aßen Erdbeernuss mit Zitrone. Und er bestellte Gin Tonic mit reichlich Gin. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein Klassentyp, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er hatte einen roten Alpha Cabrio mit extra Licht. Und ich ein altes blaues Moped und Pickel im Gesicht. Er sprach uns an und ich glaub, ich stotterte kläglich. Und Ulla sagte, ihr war ganz Beinchen im Knie. Wir sahen ihn öfter und bald trafen wir uns täglich. Und dann machten wir keinen Schritt mehr ohne ihn. Wir durften uns in seinem Glanz sonnen und weiden. Bei jedem Tanz, bei jedem Fest waren wir zu dritt. Anfangs nahmen Ulla und ich ihn mit uns beiden. Später nahmen die beiden mich dann nur noch mit. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein Klassentyp, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er kannte Peter Alexander Ernst Mosch und halb Hollywood. Und ich den Sohn vom Bürgermeister und auch den noch nicht mal so. Und er erzählte von den Inseln unter dem Winde, von Java und den Hochebenen von Peru, von Mondfeldern, von Zuckerrohr und China-Rinden. Wir hörten ihm mit großen blanken Augen zu. Und eines Morgens dann waren die zwei verschwunden. Ich war nicht einmal überrascht, ich ahnt es längst. Und doch hat dieses lange Zeit nicht überwunden. Verlassen werden tut doch mehr weh, als du denkst. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein Klassentyp, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er duftete aus jedem Knopfloch nach der großen, weiten Welt. Und ich nach mittelmäßigem Schüler mit dreimal Taschengeld. Nun, das war gestern vor beinahe 20 Jahren. Manches Mal dachte ich an die...
Auf MB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Brandenburg. Und Werner Fennig macht weiter mit Esperanto in Brandenburg. Bitte.
Ja, liebe Hörer, ich wollte unbedingt das noch loswerden. Wir haben ja eine Esperanto-Eiche. Da haben wir uns ja schon gerade verständigt, dass wir uns dort am 16. treffen werden. 16. Juli. Und zwar haben wir eine Urkunde über die Pflanzung eines Baumes bekommen von der Stadt Neubrandenburg. Eine Stieleiche, Quercus robura. Die ist also 2004 gepflanzt worden auf dem Europaplatz in Neubrandenburg. Anlass war 81. Deutscher Esperanto-Kongress. Die Stadt Neubrandenburg wünscht den Teilnehmern des 81. Esperanto-Kongresses einen schönen gemeinsamen Aufenthalt in unserer Stadt. Möge dieser Baum in diesem Sinne Ausdruck sein für das Kennenlernen, für die Verständigung und die Freundschaft der Menschen untereinander. Dolores Bonsendorf, Stadtpräsidentin, Dr. Paul Krüger, Oberbürgermeister, angeschlossen oder integriert ist eine Landkarte des Europaparks, Hochzeitspark, Europapark, und das genau definiert, dass diese Esperanto-Eiche dort und dort steht, Quercus robura, und Stadt garantiert für die Pflege unseres Baumes oder der anderen Bäume natürlich auch. Da sind wir sehr stolz drauf. Diese Eiche wird garantiert uns, die wir hier drei im Studio sitzen, überleben. Denn die werden ja 1000 Jahre alt, haben wir die Schaffenhagen erzählt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann geht das weiter mit Informationen. Oder wollen wir nochmal Musik? Nee, das ist noch zu früh, ne?
Ja. Hast du noch was vom Landesverband?
Ja, nein, nicht direkt.
Ja.
Ein alter Esperanto-Freund ist 70 geworden. Dr. Detlef Blanke kommt aus Rostock, ursprünglich Dorf Mecklenburg bei Wismar. Der ist inzwischen lange Zeit in Berlin. Er war über Jahrzehnte der Sekretär des Deutschen des DDR Esperanto-Verbandes, ist Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler, studierter Pädagoge, war Dozent an der Humboldt-Universität über Interlinguistik, und der hat Esperanto also salonfähig in der DDR gemacht durch interlinguistische Seminare, durch Arbeitsgruppen der Esperantologie, durch andere Sachen, die redagiert, die Zeitschrift der DDR, der Esperantist, den Pazo und auch andere Dinge, die er gemacht hat. Er hat uns im Ausland, im westlichen und östlichen Ausland vertreten auf den verschiedenen Kongressen. Die deutsche Wikipedia hat ihn Artikel ihm gewidmet und so weiter. Also ganz toll. Wir wünschen unserem Dr. Blanke, der einer von uns ist, weiterhin viel Kraft für seine Bücher, die er schreiben möchte. Und da wir schon beim Gratulieren sind, wir hatten auch eine Diamantene Hochzeit hier in der Nähe in Rostock. Gustav Jäger und seine Frau haben Diamantene, also 60 Jahre Ehe gefeiert. Auf diesem Wege gratulieren wir dazu. So, Werner, was hätten wir noch zu sagen?
Ja, ich habe noch nur eine kurze Information und dann machen wir wieder Musik. Du kannst dir den Titel aussuchen. Ich habe in unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell, die seit Anfang dieses Jahres ja in neuer Aufmachung erscheint, waren einige Meinungen zu dieser neuen Aufmachung drin. Ich wollte auch nochmal das kurz erwähnen. Es gab sehr viele Fürsprecher und einige dagegen. Meiner Meinung ist natürlich, die Zeitung selbst muss eben angenehm und ihre Hauptsache sein in der Form und in der Ausführung, aber sie muss ihren Zweck erfüllen. Die vielen Diskussionen um Ja oder Nein der neuen Form sind eigentlich zweitrangig, bis auf eine kleine Sache, die ich auch zu kritisieren habe, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese Zeitschrift Esperanto Aktuell die Plattform bildet für Infos, aktuelle Mitteilungen und Verständigungen für drei verschiedene Partner, nämlich mit einem Ziel des Esperanto. Das ist der Deutsche Esperanto-Bund, der Österreichische Esperanto-Bund und die Deutsche Esperanto-Jugend. Die bauen bauen mit dieser Zeitschrift ihre Tätigkeit aus. Und welchen Titel möchtest du jetzt hören?
Ich möchte gerne vorstellen Nummer 6, Hilf mir.
Du siehst, der Wind hat sich gedreht, die falschen Freunde ausgewählt und ihre Treue und ihre Versprechen. Auf einmal ist es bitterkalt und wieder brauch ich deinen Halt, um nicht zu zweifeln, um nicht zu zerbrechen. Hilf mir gerade zu stehen, hilf mir die Wahrheit zu sehen, hilf mir mich gegen den Strom zu drehen, hilf mir den schweren, den geraden Weg zu gehen. In einer Welt, in einer Zeit, wo Falschheit und Verlogenheit heiße blühen und gedeihen an allen Enden, wo jeder eilig sein Wort bricht, im Augenblick, da er es spricht, um rasch den Mantel in den Wind zu wenden. Hilf mir gerade zu stehen, hilf mir die Wahrheit zu sehen, hilf mir, mich gegen den Strom zu drehen, hilf mir, den schweren, den geraden Weg zu gehen. Du, die in meine Seele siehst, mich wie ein offenes Buch liest, die dunklen Seiten kennst in meinem Leben, all meine Geheimnisse weißt, wie du mir Rat und Klugheit leihst. Wenn du mich liebst, hilf mir nicht aufzugeben. Hilf mir gerade zu stehen, hilf mir die Wahrheit zu sehen, hilf mir mich gegen den Strom zu drehen, hilf mir den schweren, den geraden Weg zu gehen.
mir gerade zu stehen. Hilf mir, die Wahrheit zu sehen. Hilf mir, mich gegen den Strom zu drehen. Hilf mir, den schweren, den geraden Weg zu gehen.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Unser Verein hat im Weltnetz folgende Seiten: www.esperanto-nb.de. Da finden Sie alles, was mit Esperanto zu tun hat, mit Neubrandenburg, mit unserer Geschichte. Ein Katalog, ein Warenhaus von Informationen. Wir weisen doch immer gerne wieder darauf hin. Dann haben wir noch in diesem Monat am 30.07. bis zum 6.08. unser traditionelles Esperanto-Zeltlager bei Thomsdorf. Das ist genau auf der Grenze zwischen Mecklenburg und Brandenburg. Und dieser Zeltplatz ist schon seit 1978 alljährlich das Treffen an 9 Tagen der Esperanto-Menschen, sage ich mal, vom Kleinkind bis zu den schon etwas bejahteren Freunden, die da gerne kommen. Und unsere Hauptlosung ist: Es findet nur das statt, was du für die anderen organisierst. Wir haben also seit diesen über 30 Jahren keinen, der also das Programm organisiert und dann ist das und dann ist jenes, sondern es gibt eine Tafel. Wir haben unsere Traditionen. Beispielsweise um 11 Uhr beginnen immer die Freiwilligen. Alles ist freiwillig dort. Die Wanderungen, immer mit einem Ziel eines Nachbardorfes durch die Natur. Zwischendurch wird erklärt auf Esperanto, wie die Tiere und Pflanzen heißen. Dann besuchen wir jeweils ein Museum, sei es in Karwitz, Fallada ist ja da, der große Schriftsteller, oder Thomsdorf, da wird gezeigt, wie man bäckt und wie Kunstgewerbe hergestellt wird und so weiter. Und eine Mühle ist da zu sehen und das sind auch mal Gaststätten, wo wir dann uns noch stärken können. Dann ist um 16 Uhr einmal Kaffeeklatsch. Da stellen wir alle unsere Zelttische nebeneinander in eine lange Reihe. Und wer was zu sagen hat, kann dann dort sozusagen das Forum nutzen, um Informationen oder kurze Vorträge loszuwerden. Wenn es Regenwetter ist, da haben wir ein Gemeinschaftszelt, ein großes Zelt, wo wir alle dann aber leider nur mit Stühlen zusammenkommen können. Mitunter regnet es auch einfach im Sommer. Das ist das Naturphänomen. Und gegen 22 Uhr, das hängt damit zusammen, weil immer noch alles sehr hell ist, um 22 Uhr sind dann die Märchen für die Erwachsenen und die Kinder. Und die müssen dann nach 22 Uhr langsam schlafen gehen, die Kleinkinder. Und aber mit unseren Märchen in Esperanto, da hat es eine kleine Arbeitsgruppe gegeben. Wir haben die ersten Märchen übersetzt, die ersten 15 oder so. Die sind also Grimms Märchen und andere Märchen und auch die Nibelungensage ist ins Esperanto übertragen und kann dort vorgeführt werden. Ja, mal etwas ganz Fachliches, Werner, wenn ich noch darf. Wir haben ja immer so Probleme mit unseren Esperanto-Überzeichen. Im Rechner ist das kein Problem, aber im Internet, wenn wir da also korrespondieren mit dem Ausland und so weiter. Und nun habe ich neulich eine Information erhalten, eine verblüffend einfache Lösung der Esperanto-Buchstaben auf dem Rechner, wenn man also seine elektronische Post verschickt, hat ein Österreicher angeboten. Wer es also wissen möchte, kann sich an uns wenden. Ganz brillant, ganz toll. Da geben wir dann die Information, weil es von unseren Gegnern immer gerne genutzt wird. Ihr habt ja extra Buchstaben. Die sind ja anders, die kann man ja nicht schreiben. Und jetzt hat sich das nun endlich auch unter vielen verschiedenen Systemen auch ein ganz einfaches durchgesetzt. So, Werner, jetzt bist du dran.
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich möchte unter dem Titel für Pazifismus und Esperanto etwas zu Alfred Hermann Fried sagen. Dieser Mann hat 1864 bis 1921 gelebt und er ist jetzt schon zum dritten Mal geehrt worden, und zwar durch Folgendes. 1911 hat er den Nobelfriedenspreis bekommen, zusammen mit Herrn Asser aus den Niederlanden. 1989 hat ihn die Österreichische Republik mit einer Sonderbriefmarke zum 125. Geburtstag geehrt. Und die letzte Ehrung im Mai 2011 wurde in seiner Heimatstadt Wien eine Gedenktafel am Haus in der Wiederhofgasse 5 angebracht, in der er als Kind wohnte. Warum diese Ehrung für Herrn Fried und warum befassen wir uns mit ihm? Dazu will ich noch Folgendes ganz kurz sagen. Im vergangenen Jahr hat unsere Zeitschrift schon etwas über ihn berichtet, aber in diesem Jahr ist von dem Esperanto-Freund Roland Schnell ein vierseitiger Artikel erschienen. Und das zeigt schon, welche Bedeutung hier auch unser Deutscher Esperanto-Bund diesen Herrn Fried beimisst. Aber mal kurz, wer war er? Als Sohn jüdischer Einwanderer aus dem südlichen Ungarn hatte der kleine Alfred in Wien keine leichte Kindheit. Er musste nicht nur seine Geschwister betreuen, sondern auch zum Unterhalt der Familie beitragen. Und dabei kam die Schule zu kurz. Nach dem Abschluss einer Lehre als Buchhändler zog es ihn dahin, wo man unabhängig von Stand, Herkunft und Religion sein Glück machen konnte, nach Berlin. Das war erst für seine Person. Ganz kurz, berühmt und bekannt ist er geworden, weil er zusammen mit der Gräfin Bertha von Suttner die Friedensarbeit oder die Antikriegsarbeit, den Pazifismus in Mitteleuropa sehr gefördert hat und er hat ja dafür dann den Nobelpreis bekommen. In Hinsicht auf Esperanto kann man Folgendes von Herrn Fried sagen, was er zum Teil selbst so berichtet hat. Es mag schon irgendwann in der Mitte der 1890er Jahre gewesen sein, als Alfred Fried erstmals mit Esperanto in Berührung kam. Er soll schon 1895 mit Gasten Moch auch auf Esperanto korrespondiert haben. Beide kannten sich als Mitglieder des Internationalen Friedensbüros in Berlin. Aber erst 1901 entschließt sich Fried dazu, an Ludwig Samenhof zu schreiben. Meine Anmerkung, Herr Samenhof, ein gebürtiger Pole, damals im zaristischen Russland, hatte 1887, ne, das Esperanto-Projekt veröffentlicht und alle, die es nutzen wollten, und denen hat er es übergeben. Also dieser Herr Samenhof, an den hat er geschrieben und er hat in seiner Antwort seinen Kummer darüber ausgelassen, dass es in Deutschland derzeit keine wirkungsvolle Propaganda für seine Sprache gäbe. Er schrieb damals, sie haben vor sich noch ein ganz freies Feld, denn leider ist Esperanto in Deutschland fast noch unbekannt. Sie haben dort zurzeit keinen einzigen Agitator. Die einzigen, die dort waren, sind verzogen, einer ist gestorben. Fried befasst sich also mit dieser Aufgabe sehr intensiv und stellt fest, dass es in Deutschland kein geeignetes Lehrbuch für den deutschen Sprachraum gibt. Er verabredet sich mit Adolf Schmidt, dem späteren Leiter des Geomagnetischen Observatoriums von Potsdam, der bis 1902 Lehrer in Gotha gearbeitet hat, aber doch der Herr Schwieser noch kam auch nicht weiter, sodass der Herr Fried selber Aktivitäten entwickeln musste alleine. Dann erscheint endlich ein Lehrbuch von Herrn Fried im Jahr 1903 mit einem schnell gegründeten Esperanto-Verlag Berlin-Schöneberg mit der Adresse seiner Privatwohnung und dieses Lehrbuch erweist sich so erfolgreich, dass es schon 1905 die vierte Auslage gibt und das Buch auch in Österreich genutzt wurde. Das ist also der Grund, warum sich auch unsere Fachzeitschrift mit Alfred Hermann Fried so ausführlich auseinandersetzt. Man kann sagen, nach 1900 war er der Esperanto-Pionier in Deutschland, der die Sache wieder angeschoben hat und richtig in Gang gehalten hat. Sag mal, und nun, was möchtest du als nächstes?
Nummer 9, es gibt keine Maikäfer mehr.
Oh.
Wenn ich vor dem neuen Parkhaus stehe, denke ich manchmal dran, wie das früher hier mal aussah, ehe der große Bau begann. Da gleich an der Anfahrt bei der Kasse, da war Schlüters Haus, und gleich dort neben der Schranke, da wohnte die alte Kraus. Bei der stieg ich regelmäßig jedes Frühjahr übern Zaun, und genauso regelmäßig wurde ich dafür verhauen. In den Garten fragten sich die Nachbarskinder nicht, und so gab's darin zur Maikäferzeit viel mehr als sonst anderswo. wie sie mich noch heute losziehen mit dem großen Schuhkarton, mit den Luftlöchern im Deckel zu mancher Expedition. Und ich rüttelte an Bäumen und ich wühlte auch im Moos. Die Erfolge waren prächtig und mein Trickreichtum war groß. Würde ich heute noch einmal losziehen, blieb mein Schuhkarton wohl leer. Selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger, keinen Müller, erst recht keinen Kaiser her. Es gibt keine Maikäfer mehr. Es gibt keine Maikäfer mehr. Hin und wieder sah der alte Schlüter meine Beute an. Er war Maikäfer-Experte und erinnerte sich dran, dass die Käfer damals eine Plage waren, dass sogar dem, der die meisten einfing, eine Prämie sicher war, dass die Kinder schulfrei kriegen für den Maienkäfer fand. Und er sagte, dass ihm damals manche schöne Kuh gelang. Und die Zahlen, die er nannte, die beeindruckten mich tief, so dass ich mit meiner Beute fast beschämt nach Hause lief. Wenn ich heute noch einmal halb so viel wie damals fangen könnte, würde ich wohl zum König aller Maikäfer-Sucher gekrönt. Nicht, dass ich vergessen hätte, wie und wo man welche fängt, oder aus dem Alter raus bin, wo es einen dazu drängt. Nein, würde ich noch einmal losziehen, blieb mein Schuhkarton wohl leer. Selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger, keinen Müller, erst recht keinen Kaiser her. Es gibt keine Maikäfer mehr. Es gibt keine Maikäfer mehr. Es gibt wichtigere Dinge, aber ich schreibe trotzdem auf ein Birkenblatt die Noten für ein Käferrequiem. Es gibt sicher ein Problem, dessen Erforschung sich mehr lohnt, als warum denn heute im Parkhaus wohl kein Maikäfer mehr wohnt? Warum kriecht im Eichbaum, der davor steht, keiner im Geäst? Wenn mir diese Frage letzten Endes keine Ruhe lässt, dann vielleicht, weil ich von Ihnen einst gelernt habe, wie man summt, wie man kratzt und wie man krabbelt, wie man zählt und wie man brummt, wie man seine Fühler ausstreckt und natürlich, weil ich bin, dass sie irgendwie entfernte Namensvettern von mir sind. Vielleicht ängstigt mich ihr Fortgehen, denn vielleicht schließe ich daraus. Vielleicht gehen uns nur die Maikäfer ein kleines Stück voraus. Denn würde ich noch einmal losziehen, blieb mein Schuhkarton wohl leer. Selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger, keinen Müller, erst recht keinen Kaiser her. Es gibt keine Maikäfer mehr. Es gibt keine Maikäfer mehr.
Auf MB Radio Treff 88,0 hören wir eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Drei Mitarbeiter von Esperanto Welle sind hier im Studio. Wir sind alle drei Mitglieder vom Esperanto Verein Brandenburg. Und Stefan möchte als nächster berichten. Stefan, ich bin ja gespannt, was du für ein Thema bringen willst. Was ist es denn?
Ja, vor ein paar Monaten hat Werner Pfennig ein modernes, flaches Buch geschenkt gekriegt und dann gleich mir weitergegeben, weil es in englischer Sprache geschrieben war. Und der Titel war Mental Health, also frei übersetzt Gesundheit in der Dachstube. Es geht also darum, wie man sich im fortgeschrittenen Alter, na, sagen wir mal ab 50, trainieren kann, damit man nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Fitness erhält. Und die Entwicklung, und da wurde so ein Uniprogramm entwickelt von Forschern, Ärzten, Pflegepersonal und so weiter. Und das Buch fängt erst einmal mit ein paar Statistiken an. Da sagen die, Europa altert. Die Alterspyramide ist unten ziemlich angenagt. Die Lebenszeit ist von 50 auf 80 gestiegen. Also irgendwie ungünstig. Ne? Die Alterserscheinungen werden da aufgezählt. Die Muskelmasse geht um 30% zurück. Die Geschwindigkeit der Nervenleitung geht um 15-25% zurück. Also die Geschwindigkeit der Information in den Nerven. Ne? Und das Gehirngewicht verliert um 300 Gramm. Ja, wie viel war es vorher, weiß ich nicht. Die Geschmacksnerven verlieren gleich etwa 3/4 ihrer Intensität. Das Blut geht um die Hälfte zurück. Komisch, dass ein alter Mann mit so wenig Blut auskommt. Die Funktion der Lunge geht auch etwa um die Hälfte zurück. Die Nierenfunktion ebenfalls. Augen und Ohren verlieren etwa 3/4 ihrer Genauigkeit. Und also Altern ist lästig und ungesund. Was tut man jetzt am besten dagegen? Ja, da gibt es individuelle Möglichkeiten und ja, da haben sie nochmal aufgelistet, die schnelle Organzerstörung, also wenn man krank ist, dann greift das leichter die Organe an, weil keine Reserven sonst mehr da sind. Das Risiko von Gesundheit und Knochenbruch und so weiter steigt. Wie heißt das? Ja, die Alzheimer ist also die neue moderne Krankheit unserer Zeit. Was hingegen fortschreitet, das ist die Unbeweglichkeit, die Inkontinenz, die Instabilität. Also man wackelt leichter, oder was?
Ja.
Intelligenzverlust und die Krankheiten überhaupt, ja, die Behandlungsbedürftigkeiten. Ja. Dann hat er ein paar Heilmethoden aufgezeigt, einfach nur überschriftenmäßig. Das erste ist also Sport und Bewegung, das ist das A und O vom Ganzen. Das hilft also nicht nur dem Körper, sondern auch der Durchblutung im Gehirn und damit auch der Fähigkeit im Gehirn. Das zweite ist dann, damit das Gehirn speziell noch unterstützt wird, dazu die geistige Beschäftigung. Das wären also Kreiswort-Rätsel, Sudoku oder wie sich das Zeug nennt.
Und oder dann, Esperanto.
Oder, ja, genau, Sprachen lernen. Das dritte wäre eine gesunde Ernährung. Naja, wenn man so viel aus dem Körper fordert, dann muss man auch was reinstecken. Ne? Und menschliche Kontakte. Ja, das ist eher für die Psyche, aber die Psyche unterstützt ja auch den Körper, wenn sie gesund ist. Dann Übung hält fit, naja. Wildtiere haben einen kurzen Tod. Sie sind fit bis kurz vor dem Sterben.
Und bei uns ist es nicht so.
Ja.
Wir bauen langsam kontinuierlich ab, ne?
Ja.
Und sterben auch allmählich.
Ja. Und wie viel?
Ja, das ist schon. Ist schon so. Und zu dem Fitsein und zu den Kontakten gehört natürlich auch, dass wir uns hier im Radio treffen, ne?
Zum Beispiel,
und gemeinsame Themen aussuchen und darüber reden.
Und sich damit vorher natürlich beschäftigen.
Und wenn wir Vereinstreffen machen, ja.
Und es gibt ja viele Sachen. Ja. Und wenn wir gesagt haben, unterbrechen wir Stefan ganz
kurz. Ja, ja, schon gut.
Das war nicht kein Spaß. Wenn jemand überhaupt eine Sprache noch im älteren Semester wirklich erlernen kann und sie richtig anwenden kann, gleichberechtigt mit anderen Sprechern, da ist die Esperanto-Sprache wahrscheinlich die einzige, die man anbieten kann und sagen kann, jawohl, auch wenn du diese vom Stefan zitierten Leiden hast, diese Sprache wirst du nochmal erlernen können, weil sie ist eben logisch und ohne Ausnahmen und so weiter und so weiter. Übrigens, der Autor dieses Buches ist ein Dr. Zimmer aus Rostock, der sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt. Er nennt seine Arbeitsgruppe, die auch von der EU gestützt wird, nennt sich Kompetenz. So, jetzt kommt noch Musik, ne?
Ja.
Aber Stefan macht es vielleicht noch weiter.
Und zwar hören wir jetzt... Ihr könnt auch klein Musik machen,
ja, gleich. Ja, wir nehmen Nummer 12, Diplomatenjagd.
Auf Schloss Hohenhecke zu Niederlar, es hat soeben getagt, lädt Freiherr Bodo wie jedes Jahr zur Diplomatenjagd. Durch Wälder und Auen auf haarige Sauen, in Wiesen und Büschen den Hirsch zu erwischen. Die hat Freiherr Bodo für teures Geld am Vorabend selber hier aufgestellt. Des reinen Wald und im Flur, das diplomatische Korps, die Ritter vom Orden der Konjunktur, zwei Generäle zuvor, bei Pfeffernack Quinten mit Prügeln und Flinten, es folgt mit Furore ein Monsignore. Selbst den klapprigen Atem von Tiesel knirscht, kriegt man auf der Bahre mit auf die Pirsch. Allen die Büchsen ein Pulverblitz, es wird soeben gesagt, als Generalleutnant von Fitzewitz den Verlust seines Sackes beklagt. Der Adler Schimmeringer legt seinen Hering, den tief gefroren, die Kugeln durchbohren. Noch in Frischhaltepackung, das sei unerhört, ein Keiler ergibt sich vom Lerngang verstört. Bewegt sich doch etwas am Waldesrand, der Ahnherr sieht nicht mehr recht. Das Krieghofer Hand rennt übergebrannt, den Schießen kann er nicht schlecht. Ja, ganz ohne Zweifel, er schießt wie der Teufel, man trägt ihn ganz leise bis dicht an die Schneise. Man reicht ihm die Büchse, es passelt das Schrot, so findet der Außenminister den Tod.
Bitte, Stefan, mach weiter.
Ja, da wird ein bisschen verglichen zwischen jungen und alten Leuten. Die Jungen haben ihr Wissen durch Studium und die Alten haben ihr Wissen durch Erfahrung. Die Jungen streben nach Erfolg und Reichtum und die Alten eher nach Isolation und so weiter. Naja, sollten eigentlich nicht. Ne? Das andere wäre, die Jungen zahlen Rente und Krankenversicherung und so weiter und die Alten verbrauchen das Geld. Naja, was es eigentlich mit der geistigen Fitheit zu tun hat, weiß ich nicht. Dann, und der Erhalt der geistigen Fitheit, ja, die geistige, wie sagen wir, Prozedur oder was, erst das Aufnehmen, dann das Verarbeiten und dann das spätere Erinnern. Das Erinnern ist das, was als erstes ausfällt und wer dann nichts mehr erinnert, der hat öfter Premiere, ne?
Ja, das ist ein bisschen gehässig. Gemeint ist aber das Erinnern an das Kurzzeitgedächtnis, nicht? Aber Stefan, nun muss auch ein optimistischer Ausklang kommen,
ja,
des Vortrages, denn unsere Gesellschaft, das Ehrenamt, wird zum großen Teil von älteren Semestern getragen.
Ja, ich habe vor zwei, drei Monaten das Zeug gemacht und
ja,
ich habe schon wieder vergessen, was ich geschrieben habe.
Ja, du bist aber noch sehr jung.
Sehr jung ist gut, mit 60.
Ja, mit Ach und Krach bist du 60.
Ja, mit Krach und Ach, ja.
Na, mach weiter.
Ja, die Typen der Gehirnarbeit sind auch noch aufgelistet. Da ist also das allgemeine Wissen oder die allgemeine Wissensaufnahme. Dann das Know-how in der Arbeit, also Spezialwissen für einen Beruf oder was. Dann Kurzzeitgedächtnis, Mittelzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Also Gedächtnis könnte man sagen als zweites Ding. Dann Erinnerungen durch Gedanken, also dass nicht nur Dinge, sondern die eigenen Gedanken, Erinnerungen an wieder was anderes bringen können. Eingeschliffene Reaktionen ist ja auch eine Gedächtnisleistung, die man vor allem als Autofahrer braucht. Ne? Verarbeitung des Gedächtnisses, dass man also irgendwelche Erfahrungen nicht einfach nur sich merkt, dass das so war, sondern auch darüber nachdenkt, was war der Vorteil, was war der Nachteil, wie kann man später noch besser machen. Und dann gibt es noch das unbewusste Lernen und das unterbewusste Lernen. Die Zukunftsplanung ist, würde ich sagen, eine der höheren Gedächtnis-Denkebenen. Und Wiederholung und Einordnung. Komischerweise mit der Reihenfolge, Geschmackssache.
Ja. Waren Sie jetzt am Ende schon mit deiner?
Nee, ich habe nach den Blättern habe ich ja. Zwei Drittel jetzt.
Aha.
Soll ich aufhören?
Nee. Machen wir noch eine kurze Zusammenfassung, aber optimistisch nach vorne schauen. Johannes Heesters ist 107 Jahre gespielt, habe ich im Internet gelesen. Aha. Jetzt noch eine Rolle als heiliger Petrus, der das Himmelstor bewacht.
Aha. Naja, dann müsste man eigentlich den fragen, wie er das macht.
Ne? Ja, das ist ja auch kein Spaß, denn dieser Mann hat ja was geleistet. Nein, dann machen wir hier erst einmal Schluss. Wir kommen ja langsam zum Ende der Sendung.
Ja.
Fakt ist, dass man auch als Mensch 55 plus, wir hatten ja so eine Sendung mal gemacht, wirklich noch große Kapazitäten hat. Als Mensch, als geistiges Subjekt und so weiter und auch als Autorität und Lebenserfahrung, die Alten können noch eine Menge einbringen in unsere Gesellschaft. Und wie wir wissen, du hast ja eingangs gesagt, unsere Pyramide, die wird immer, die Alten werden immer mehr und die Jungen immer weniger. Das ist natürlich ein ganz schlimmes Problem, aber das muss die Gesellschaft lösen irgendwie. Und deswegen rufen wir alle alten Menschen auf, die alleine sind, die aus dem Gericht, aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und nicht so recht wissen, was sie nun tun sollen. Wenden Sie sich einfach an uns und wir geben Ihnen Möglichkeiten, die Sie aussuchen können, wie man mit Esperanto sich geistig noch frisch halten kann. Also Werner, wie ist unsere Adresse im Internet, im Weltnetz?
Unsere Adresse ist im Weltnetz ist www.esperanto-nb.de.
Oder telefonisch unter Pfennig, Neubrandenburg oder Levin, Neubrandenburg kann man auch uns telefonisch erreichen.
Ja, und wir lassen wieder den Reinhard May singen mit dem Marder. Wer ist der Marder? Immer der Gärtner.
Auf Schloss Dagmoor, Sir Henry liest Financial Times. 12-mal schlägt gespenstisch die Turmuhr, der Butler hat Ausgang bis 1. Er schleicht sich im flackernden Lampenschein, fast lautlos ein Schatten zur Türe herein und stürzt auf Sir Henry, derselbe der Platz, und nimmt das Geheimnis mit in das Grab. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Bei Mayday ist schon seit 2 Stunden ein Fahrstuhl andauernd blockiert. Inspektor Dupont ist verschwunden, der Fahrstuhl wird gerade repariert. Da öffnet sich lautlos die Tür zum Schacht, es ertönt eine Stimme, die hämisch lacht. Inspektor Dupont traf im Fahrstuhl einen Schuss, der Amtsarzt stellt sachlich fest, Exitus. Der Mörder war wieder der Gärtner, und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner. Und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Am Hafen am Süd wurde neulich ein Hilfsleuchtturm schwarz umgebracht. Inspektor Van Dijk, stets voreilig, hat 3 Täter schon im Verdacht. Die Wirtin verschleuse, wenn die Gild und die Hink, der Captain, der schiffbrüchig im Rum ertrinkt, der Lotse, der vorgibt, Napoleon zu sein, aber da irrt Van Dijk, keiner war's von den drei. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und er schlägt erbarmungslos, er schlägt erbarmungslos, er schlägt erbarmungslos zu. Die steinreiche Erbin zu Menzer ist wohnhaft im 15. Stock. Dort schläft sie bei offenem Fenster. Big Ben schlägt gerade zur Glock. Ganz leicht bläht der Wind die Gardinen auf. Auf die Erben zeigt mattschwarz ein stählerner Lauf. Und ein gellender Schrei zerreißt jäh die Luft. Auch das war wohl wieder der Gärtner, der Schuft. Der Mörder ist immer der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und er schlägt erbarmungslos, er schlägt erbarmungslos, er schlägt erbarmungslos zu. In seinem Gewächshaus im Garten steht in grüner Schürze ein Mann, der gerne rührt mehrere Arten und gibt gegen Blattläuse an. Der gerne singt pfeift und lacht verschmitzt, seine Hecken scheren, sie funkelt und frisst, denn sie Spaten und Jagdgewehr stehen an der Wand, da hört ihn von hinten eine meuchelnde Hand.
Ja, liebe Hörer und Hörer, es wird nochmal spannend mit Reinhard May beim Gärtner, der schon wieder morden will, aber ich habe noch eine kurze Information. Ich habe wieder im Internet, wie Werner mal sagt, geblättert und bin mal ganz diagonal vom Nordosten in den Südwesten gegangen und da steht unter dem großen Titel Esperanto im Umland, Esperanto rings um Karlsruhe. Auch an vielen Orten rings um Karlsruhe spricht man die internationale Sprache. Sie hören also, dass wir hier in der Brandenburg keinesfalls allein sind. Solche Gruppen gibt es viel, sehr viele in Deutschland, in Europa. Da gibt es zum Beispiel den Landesverband Baden-Württemberg, den Esperanto-Verband Kurpfalz, die Esperanto-Gottesdienste in Speyer und in Evenkoben und in Stuttgart, in Freiburg, in Straßburg und schon hinter der Grenze. Straßburg und Nancy. Und es gibt eine Gruppe sogar an der Uni in Stuttgart. Die Stuttgarter Uni hat ein Sprachzentrum und dort gibt es auch Lehrveranstaltungen zu Esperanto. Der Landesverband Baden-Württemberg informiert auf einer Esperanto-Seite esperanto-bw.de, also so ähnlich wie wir hier.
Ja, so richtig.
Regelmäßig über Neuigkeiten und Veranstaltungen zu Esperanto im Ländle. Der Esperanto-Verband Kurpfalz im alten Bahnhof von Ludwigshafen machte seine Termine. Ja, und die Esperanto-Gottesdienste in Speyer habe ich schon erwähnt. In Ebenkolben, an der südlichen Weinstraße im pfälzischen Ebenkolben, liegt das Weingut Anton Schiefer. Der Winzer ist bekannt für seine esperantosprachigen Führungen durch das Weingut und die Weinproben in internationaler Atmosphäre. Und natürlich hat er auch Flaschen mit eigenem Wein und mit Esperanto in die Kette. Ja, gar nichts
mehr. Esperanto-Etikette, die
ja. Und in Straßburg und in der Partnerstadt Nancy gibt es ebenso hinter der Grenze in Frankreich Esperanto. Und wir sind jetzt so weit, dass ich schon sagen muss, wir sind am Ende unserer Sendung. Die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Brandenburg wiederholt diese Sendung am 9.7. um 15 Uhr, plant die nächste Sendung am 20.7. um 16 Uhr. Und das wäre es erstmal für heute. Wir verabschieden uns recht herzlich von Ihnen und hoffen, dass Sie uns bald wiederhören. Verantwortlich für diese Sendung war Werner Levin.
es trojaj parufestoj, la infanoj ĉirmuteron ĉiam diru.